Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sollen wir den Sport einfach mal Sport sein lassen oder wollen wir den Sport wirklich als Plattform nutzen, um politische Statements zu setzen?
Die Spieler dürfen offensichtlich machen, was sie wollen. Die UEFA hat offensichtlich da keine Guidelines. Wenn Ronaldo Kurse beeinflusst, dann sollte er mit Fußballspielen aufhören. Die jetzt dort die 26 Spieler ausmachen, die brauchen das Geld nicht.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST Hochschule.
Hallo zusammen und herzlich willkommen heute hier zu unserem neuen Format und zur ersten Folge des Podcasts Sportbusiness Kompakt, dem Podcast der IST Hochschule. Mein Name ist Lennart Fahrweg, ich bin Masterstudent hier an der IST und ich freue mich wahnsinnig, dass wir jetzt endlich starten können. Ich bin zum Glück nicht alleine, denn gegenüber von mir sitzt Gerhard. Hi Gerhard.
Hi Lennart, ja, ich heiße Gerhard Nowak. Ich bin hier an der IST Professor für Sportökonomie und Dekan des Fachbereiches Sport und Management.
Perfekt. Kurz, weil wir heute ja unsere erste Folge aufnehmen, würde ich sagen, gehen wir mal kurz auf das Format ein, damit ihr auch wisst, was das Ganze hier überhaupt soll. Und zwar werden Gerhard und ich uns in regelmäßigen Abständen treffen und mal so ein paar interessante Themen aus dem Sportbusiness diskutieren, eigene Meinungen austauschen. Und dabei geht es nicht unbedingt nur um das sportliche Geschehen auf dem Platz, sondern vielmehr um die Hintergründe. Also was passiert im Sportbusiness? Das, was man jetzt nicht unbedingt täglich in den Zeitungen, Zeitschriften, was auch immer liest, das wollen wir einfach mal diskutieren. Eure Meinung ist uns natürlich aber auch wichtig. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, irgendwelche Kommentare, die euch auffallen und denkt, boah, das, was Gerhard gesagt hat, das geht gar nicht. Oder auch, was ich gesagt habe, geht gar nicht. Könnt ihr euch gerne bei uns melden, einfach über die Social-Media-Kanäle uns anschreiben. Da würden wir uns super freuen, wenn ihr euch da auch einbringt. Gut, zum Start würde ich sagen, setzen wir uns einfach mal unseren Blick auf die vergangene Sport-Business-Woche.
Unser Blick auf die Sport-Business-Woche.
Ja, Gerhard, in der letzten Woche ist viel passiert. Im Fokus steht natürlich auch die Europameisterschaft. Fang mal ein Thema an. Was ist dir aufgefallen?
Ja, also wir müssen natürlich richtigerweise UEFA Euro 2020 sagen, denn das ist eine Veranstaltung eines Verbandes. Der hat seine Mitglieder eingeladen. Die haben über mehrere Jahre sich qualifiziert. Jetzt ist die Endrunde. Und ich glaube, außerhalb des Platzes fallen uns zwei Pressekonferenzen auf. Einmal von Cristiano Ronaldo und Pogba.
Ich glaube, du spielst auf die Problematik des Sponsorings von Coca-Cola und Heineken an.
Genau so ist es, denn das haben, glaube ich, ganz viele gesehen, dass Cristiano wohl überlegt geguckt hat, dass er die dort positionierten Cola-Flaschen beiseite geschoben hat und eine Wasserflasche in die Hand genommen hat und Aqua gerufen hat. Und meiner Meinung nach geht das gar nicht. Da ist Cristiano über das Ziel hinausgeschossen. Was denkst du?
Ja, ich finde auch, also ich weiß nicht, wie das vertraglich auch festgelegt ist, dürfen die Spieler überhaupt in bestehende Sponsoring-Verträge, weil es ist ja quasi in dem Sinne, hat er ja die Leistung, die Sponsoring-Leistung, die Coca-Cola, wofür Coca-Cola der UEFA viel Geld bezahlt, hat er damit ja quasi, ich sag mal, in den Dreck gezogen oder halt einfach denen die Leistung entzogen. Und wenn wir uns dann den Aktienkurs von Cola angucken, wurde wahrscheinlich fälschlicherweise auch in den Medien so dargespielt, dass der Aktienkurs extrem gesunken ist.
Genau, stell dir mal vor, also wenn Ronaldo der Mann ist, der Börsen verändert, also das geht jetzt wirklich zu weit. Man hat nämlich hier einen journalistischen Fehler begangen. Denn das Spiel, wie wir wissen, war am 15. Juni und am 14. hat Coca-Cola ganz normal ihre Quartalsdividenden ausgezahlt und die betrugen 42 Cent pro Aktie. Und am nächsten Tag fällt natürlich der Kurs genau um den Betrag, nämlich die 4 Milliarden, die Coca-Cola an die Aktionäre ausschüttet. Und da hat man eine Verbindung hergezogen, die gar nicht stimmt. Also wenn Ronaldo Kurse beeinflusst, dann sollte er mit Fußballspielen aufhören.
Ja, ich glaube auch, dann überschätzt man ein bisschen die Kompetenzen. Er soll Fußball spielen und sich darauf konzentrieren. Trotzdem einfach grundsätzlich die Frage, dürfen sich Spieler, auch wenn es Cristiano Ronaldo ist, auch wenn es Paul Pogba ist, das sind natürlich gestandene Spieler, die in der Öffentlichkeit eine größere Aufmerksamkeit bekommen als normale Fußballspieler, sage ich mal. Aber dürfen die sich trotzdem das Recht rausnehmen, in andere Sponsoring-Verträge einzugreifen?
Also meiner Meinung nach hat jeder Mensch ein Recht auf eigene Meinung. Das ist egal, ob er Sportler ist oder normaler Arbeitnehmer ist. Das muss ihm zugestanden sein. Aber die Frage ist, in welchem Kontext darf er das tun? Ich glaube, es handelt sich hier um ein Vertragsproblem. Die Spieler dürfen offensichtlich machen, was sie wollen. Die UEFA hat offensichtlich da keine Guidelines aufgestellt.
Ich weiß gar nicht, gibt es da denn irgendwie Konsequenzen für Ronaldo und Pogba oder wurde das gar nicht thematisiert?
Bisher habe ich nur mitbekommen, dass die UEFA das scharf kritisiert hat und darauf hingewiesen hat, dass dieses Turnier nicht ohne die Sponsoren stattfinden würde. Und überleg mal, da kannst du ja jeden Sponsor sozusagen kritisieren. Habe ich über Gazprom was gehört? Nein. Ja. Auch beim Thema Heineken mit Pogba, das war alkoholfreies Bier. Also das hat er einfach so aus dem Affekt heraus gemacht. Ich meine, hier müssen sich die Berufssportler einfach ihrer Position klar werden. Sie haben eine Verantwortung, sie haben eine Vorbildfunktion und das geht meines Erachtens überhaupt nicht.
Alles klar. Was mir noch aufgefallen ist, am Dienstag, Deutschland gegen Frankreich, saß ich ganz entspannt im Biergarten und habe ein Bierchen getrunken und wollte das Spiel gucken. Und vorm Spiel sehe ich auf einmal wie so ein, ich sag mal jetzt Verrückter, auf einmal mit einem, ich weiß gar nicht, mit einem Fallschirm auf dem Spielfeld landet. Und letztendlich war es ein Greenpeace-Aktivist. Das hast du sicherlich auch mitbekommen.
Ja, und das ist der nächste Punkt. Hier werden Sportveranstaltungen instrumentalisiert. Während also Ronaldo und Co. es eher so über das Thema Marketing instrumentalisieren, für ihre eigenen Zwecke und Ziele, wird es hier politisiert. Das heißt also, eine Organisation wie Greenpeace will die Aufmerksamkeit eines Millionenpublikums für sich in Anspruch nehmen. Aber hier muss ich auch sagen, Null Toleranz geht gar nicht. Also Menschenleben zu gefährden, um eine Aussage für sich zu treffen, geht gar nicht. Und Sie können wirklich froh sein, dass die Polizei Sie nicht abgeschossen hat.
Da ist halt auch wieder die Frage, sollen wir den Sport einfach mal Sport sein lassen oder wollen wir den Sport wirklich als Plattform nutzen, um politische Statements zu setzen? Das sieht man auch immer wieder, dass Spieler jetzt, so gut der Gedanke auch sein mag, gegen Rassismus ist alles gut, aber ist halt wirklich die Frage, ob man diese große Bühne für politische Statements nutzen sollte, weil Politik ja auch auf der ganzen Welt sehr unterschiedlich wahrgenommen wird.
Ja, Black Lives Matter, ja klar, Kniefall vor den Spielen, da sagt jetzt auch keiner was dagegen. Ja, aber es wäre, glaube ich, besser, wenn man den Sport Sport sein lässt. Und deshalb freue ich mich eigentlich auf die Spiele und nicht um das Drumherum.
Wir haben gesagt, die EM steht im Fokus, da hatten wir auch ein Thema, und zwar Prämien im Sport.
Das Thema der Woche.
Genau, ich habe es gerade erwähnt, wir reden heute mal prinzipiell über Prämien im Sport. Die gibt es in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Wir sollen uns einfach mal die Kernfrage stellen, Gerd. Sind Prämien gerechtfertigt oder notwendig oder ist das einfach nur ein unnötiges Instrument, was halt wieder weiterhin Geld rausschmeißt?
Genau, wir können uns ja mal die Zahlen anschauen und mehr oder weniger begonnen hat es ja so, sagen wir mal 1989, indem die Frauen bei der Europameisterschaft, die sie ja gewonnen haben, ein stilschönes Kaffeeservice bekommen haben. Mariposa geht, glaube ich, in die Sportgeschichte ein. Und 30 Jahre später haben dann die Fußballer, die Männer eben rund um Klinsmann und Co. bei dem WM-Titel 64.000 Euro bekommen. Ne? Also es besteht ein Ungleichgewicht in der Verteilung, Prämien ja, nein. Und die Frage ist generell, sind Prämien gerechtfertigt? Und da muss man sich den Einzelfall angucken. Ich persönlich glaube, aktuell sind die Prämien in Corona-Zeiten das falsche Signal eines Verbandes, wo Amateurfußballer leiden.
Schauen wir uns mal den Vergleich an 1990. Du hast es gerade erwähnt, Klinsmann und Co. für den WM-Titel umgerechnet 64.100, circa 65.000 Euro, sagen wir mal. Jetzt in diesem Jahr 2021 bekommen die deutschen Nationalspieler bei einem Titelgewinn. Und da wird es ja nochmal erwähnt, es geht nicht um die WM, sondern EM, was, ja, ich sage jetzt einfach mal, ein etwas kleineres Turnier ist nochmal als die WM, bekäme jeder Spieler bei einem Titelgewinn 400.000 Euro vom DFB. Das sind insgesamt 10,4 Millionen Euro für den ganzen Kader. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben immer noch ein wirtschaftlich hartes Jahr durch die Corona-Krise hinter uns. Ist halt die Frage, ob das wirklich der richtige Zeitpunkt ist.
Diese Prämien auszuschütten. Und genau. Schau mal, Lennart, der DFB als Mitgliedsorganisation der UEFA bekommt ja für den Titelgewinn 28,25 Millionen. Jetzt nicht mehr, weil sie ja das erste Spiel nicht gewonnen haben. Da hätten sie eine Million für bekommen. Aber nach dem Motto, sie bekommen ja eh schon Geld als Verband, das sie ihren Spielern zur Verfügung stellen dürfen. Wir nennen es ja auch Deutscher Fußballbund und nicht Deutscher Nationalmannschaftsbund.
Also glaubst du, das Geld wäre woanders besser aufgehoben?
Ich finde es gut, wenn man darüber nachdenkt, wenn der Verband das Geld hat und vertraglich so vereinbart, ist das okay, so ähnlich wie eine Bonuszahlung in der Wirtschaft. Aber ich finde es gut, wenn man ein Signal aussendet, dass man vielleicht die Hälfte der Summe zur Verfügung stellt, entweder für den Fußball oder für soziale Zwecke, aber eben nicht alles behält, weil die jetzt dort die 26 Spieler ausmachen, die brauchen das Geld nicht. Die haben ja die Ehre, für Deutschland zu spielen und ich glaube, das ist mit Geld sowieso nicht zu bezahlen.
Das ist halt wieder, genau, wir haben es gerade gesagt, die Frauen, die haben damals weißes Porzellan von Mariposa bekommen. Das ist halt nichts Monetäres, aber trotzdem eine Belohnung. Da ist halt die Frage, ob man das kreativer gestalten kann. Ne? Aber ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich merke schon, du bist ein bisschen gegen oder stark gegen diese Prämien.
Ja, merkst du das?
Ja, das habe ich gerade so ein bisschen rausgehört. ich weiß nicht. Also klar kann man da über das Ausmaß von den 400.000 pro Spieler bei einem Titelgewinn natürlich diskutieren. Aber es ist ja auch so, dass die Spieler die haben auch ein hartes Jahr hinter sich, hatten eine starke Belastung während Corona, konnten teilweise ihre Familien auch nicht viel sehen. Das ist natürlich extrem jetzt aus der Sicht des Spielers gedacht. Und sie haben immerhin dafür gesorgt, dass wir wenigstens während dieser Corona-Zeit auch vor den Fernsehern wenigstens Spaß hatten. Ich meine, ich als Schalke-Fan jetzt nicht so viel Spaß, aber als generell Fußball-Fan hat es natürlich Spaß gemacht, wenigstens wieder Fußball zu sehen. Und die Jungs hatten wenig Pause, fahren jetzt zu einem Turnier. Klar kann man sagen, die können stolz genug darauf sein, sie dürfen für ihr Land auftreten. Aber trotzdem finde ich...
Und sie steigern ja auch ihren Marktwert. Also die 26, zumindest die, die auf dem Platz sind, können ja nun mal für sich Werbung machen.
Ne? Ja klar, aber trotzdem bringen sie ja eine Leistung, für das sie auch meiner Meinung nach belohnt werden können.
Aber Lennart, apropos Leistung, es bekommen ja jetzt nur die 26 die Prämie, die jetzt da hingereist sind zur Endrunde. Alle die, die in der Qualifikation mitgespielt haben, dafür gesorgt haben, dass die kriegen 0,0. Also dann wäre ich dafür, dann müssten alle, die eben in der Gesamtsituation Qualifikation und Endrunde mitgemacht haben, berücksichtigt werden.
Um es fairer zu gestalten zwischen den Spielern. Du hattest gerade noch angesprochen, ob man das Geld vielleicht spendet. Da kann man nochmal auch auf ein gutes Beispiel eingehen. Kylian Mbappé, der hat seine WM-Prämie 2018 in Höhe von rund 432.000 Euro zu 100% an hilfsbedürftige Kinder gespendet. Das heißt, na klar, er hat auch wieder eine Prämie bekommen, aber er ist in die eigene Verantwortung gegangen und hat sich gedacht, okay, vielleicht brauche ich das Geld nicht. Ich kann es viel besser in andere Zwecke investieren.
Das ist mein Mann. Das ist das Beispiel, was Sinn macht. Ne? Weil am Ende des Tages, wie gesagt, die brauchen das nicht. Und überleg mal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da fährt der Manuel Neuer mal zur Otto-Flick-Schneise nach Frankfurt, trifft dort den Schatzmeister Osnabrücke und sagt, so, dann sprechen wir mal über die Prämie. Ja gut, letztes Mal gab es 350.000 Preissteigerung und wir haben viele Ausgaben. Sagen wir 400.000. Das kann ja auch nicht sein, dass ein einzelner Mensch mit dem Verband etwas aushandelt, was der ganze Verband, also alle Mitgliedsbeiträge, von der Bambini-Beiträge bis oben hin, dann bezahlen müssen.
Da sollte man eigentlich die Kompetenzen irgendwie anders verteilt haben. Ne? Der Spieler sollte sich auf den Sport konzentrieren und nicht auf so eine Aushandlung. Trotzdem bleibe ich dabei. Klar, die Höhe 400.000 Euro, vor allem jetzt zu Corona-Zeiten, ist extrem. Aber ich finde trotzdem, dass die Spieler das auch irgendwo verdient haben. Weil natürlich auch, man muss natürlich bedenken, wir gucken jetzt, die Spieler sorgen dafür, dass wir zu Hause wieder mit unseren Freunden, mit der Familie Fußball gucken können und Spaß dran haben können. Und ja.
Aber Lennart, da müsstest du jedem, der in der Unterhaltungsbranche Sendungen macht, ein Thomas Gottschalk, ein Günther Jauch, die müssten auch Prämie bekommen, weil die uns einen schönen Abend bereiten.
Aber dann müssen wir wiederum das ganze System in Frage stellen, weil das Geld ist ja da. Wir sorgen ja dafür, dass wir den Sport so extrem konsumieren, dafür, dass die Sponsoren so viel Geld bekommen oder so viel Geld, oder dass die Sponsoren so viel Geld da reinpumpen, dass die TV-Einnahmen so hoch sind. Wir sorgen ja dafür, dass das Geld da reinfließt und irgendwo muss es ja landen. Und wenn es die Spieler, die sorgen dafür, dass wir gucken. Also bin ich auch der Meinung, dass die Spieler es verdient haben, vielleicht nicht in der Höhe, aber auf jeden Fall dafür entlohnt zu werden.
Jetzt hat ja der DFB mal mit der Marke Die Mannschaft geworben. Ich finde es besser, man würde dem Beispiel auch aus anderen Sportarten folgen, zum Beispiel Handball. Da war ja die Prämie für die gesamte Mannschaft, ne, 500.000 Euro. Also ich finde den Mannschaftsgedanken besser, als wenn jeder einzelne Spieler, der dort zum Tragen kommen würde, genannt wird.
Ne? Ja, aber wenn du den Vergleich auch wieder anguckst, Handball 500.000 für die gesamte Mannschaft, Fußball, wenn wir es hochrechnen, 10,4 Millionen für die gesamte Mannschaft. Die Unterschiede sind enorm, auch wenn natürlich klar ist, dass Fußball, vor allem so ein großes Turnier, nochmal deutlich mehr Aufmerksamkeit generiert als Handball.
Manchmal ist es ja so, dass ein Spagat dazu führt, dass du dir die Beine brichst. Und der Spagat heißt Spitzensport und Breitensport. Ja? Also pumpen wir alles Geld in die Spitze hinein, nur in die Nationalmannschaften, nur in die Olympiateilnehmer? Oder muss es nicht auch einen Ausgleich geben in die Amateursphäre? Denn man sagt ja, keine Spitze ohne Breite und keine Breite ohne Spitze. Und da muss man höllisch aufpassen, dass die Verbände nicht ihre Glaubwürdigkeit verlieren für den ganzen Sport.
Auf jeden Fall. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, klar, das sind natürlich andere Summen, aber trotzdem finde ich es auch schon extrem, was, wenn wir jetzt im Fußball gucken, im Handball und Basketball wird das nicht so sein, aber im Fußball werden auch schon in den unteren Ligen, in der Kreisliga teilweise, werden Spiel- und Siegprämien eingeführt. Da frage ich mich halt auch, boah, muss das unbedingt sein? Ist halt ein bisschen fußballromantisch gedacht von mir, aber ganz ehrlich, wenn ich in der Kreisliga spiele oder in der Landesliga oder was auch immer, dann gehe ich aufs Spielfeld, weil ich Bock habe, mit meinem Mannschaftskollegen ein Spiel zu gewinnen.
Verstehe ich, Lennart. Wissenschaftlich gesehen kann man sagen, das sind Anreizsysteme, um zwei Probleme im Teamsport zu minimieren, und zwar Überproduktion und Unausgeglichenheit. Also wenn am Ende 5 Spieltage vor Abschluss der Saison irgendwie alles schon klar ist, dann hängt sich keiner rein. Deshalb sind Auflaufprämien, Siegprämien, Jahresprämien, alles prima, um eben Anreize zu bringen, dass wirklich Teamleistung stattfindet. Und das kann auch in der Kreisliga sein.
Da habe ich ein perfektes Beispiel. Ich weiß gar nicht, wann es war. Vor 2 Jahren, glaube ich. Also ich spiele selber auch Fußball, für die, die es noch nicht wissen. Und genau, vor 2 Jahren war es, glaube ich, so, noch völlig ohne Corona zum Glück. Da war es, glaube ich, der vorletzte oder drittletzte Spieltag. Wir waren irgendwo im gesicherten Mittelfeld. Und wir haben auch Siegprämie bekommen, beziehungsweise Punktprämie. Wir waren kurz vor Schluss in Führung. Und ein Mannschaftskollege, von dem jeder auch wusste, okay, dem ist die Prämie ziemlich wichtig, hat dann nochmal uns versucht zu motivieren und am Platz geschrien, Männer, nehmt die Kohle mit. Ne? So. Und die Gegner, die haben teilweise auch nur gelächelt und ich habe auch nur gedacht.
Wie ist es ausgegangen?
Wir haben gewonnen tatsächlich. Aber ich habe nicht eine Sekunde, auch wenn wir mal in der letzten Minute ein Siegtor oder so geschossen haben, habe ich nicht eine Sekunde an diese 90€ Siegprämie, die man bekommt, gedacht, weil ich einfach Bock hatte, das Spiel zu gewinnen und mit meinen Kollegen zu feiern. Klar ist es dann schön, wenn man dafür auch noch ein bisschen Geld bekommt. Ist ja auch nicht verkehrt. Man hat ja auch einen Aufwand, wenn man zum Training fährt und was auch immer. Aber das sollte nicht der grundlegende Anreiz sein.
Ich hätte noch eine Idee im Berufssport, also im Spitzensport. Und zwar, das Beispiel habe ich mir abgeguckt jetzt hier von der DEL2. Da haben wir jetzt das Bietigheim Steelers, ja, die DEL2 gewonnen haben, steigen auf in die DEL. Und die hatten aber kein Geld für die Meisterschaftsprämie, weil die Finanzen nicht da waren. Und da haben die einen Aufruf unter den Fans gemacht. Spendet bitte Geld, damit eure Jungs, die jetzt Meister geworden sind, zumindest eine Prämie bekommen. Ein ähnliches Beispiel gab es im letzten Jahr bei der Beachliga hier in Düsseldorf. Da hat man eben die Zuschauer bei TikTok, waren ja bis zu 15.000 live anwesend, gebeten zu sagen, hier, hat euch das gefallen, spendet Geld und dann verteilen wir das unter die Spieler. Das finde ich mal eine kreative Idee. Die Zuschauer sollen überlegen, ob die Leistungen, die die Deutschen hier abliefern, ob denen das eine Prämie wert ist. Also außerhalb des Verbandes, die Fans sollen entscheiden.
Ja, finde ich kreativ, bin ich aber, glaube ich, kein Fan von. Klar, also die Fans können sich das natürlich selber überlegen, ob sie bereit sind zu spenden. Aber um eine Prämie für die gut bezahlten Sportler nochmal wieder von der Basis zu holen, von den Fans, die halt sowieso schon mit ihren Tickets, mit ihren Fanartikeln, die sie kaufen.
Ja, aber du hast gesagt, wir sitzen vor dem Fernseher und die bieten uns einen schönen Abend. Also sind wir beide Amateure. Also.
Okay, gutes Gegenargument. Aber ja gut, ich bezahle natürlich trotzdem auch schon dafür, indem ich halt, gut, jetzt im Free-TV bei der EM ist es nicht so, aber wenn ich ein Sky-Abo habe, ein DAZN-Abo, da pumpe ich natürlich auch schon mein Geld rein, um halt zuzugucken. Und das Geld fließt ja letztendlich auch wenn es über ein paar Umwege ist, fließt dann von DAZN oder von Sky zu DFL, von der DFL an die Vereine selber, von den Vereinen natürlich zu den Spielern. Deswegen, klar geht es da über Umwege, aber trotzdem bezahle ich ja in dem Sinne auch schon ein bisschen Geld dafür. Und ist halt die Frage, ob man diese gut bezahlten Sportler dann nochmal wieder von der Basis extra nochmal belohnen muss. Aber wenn jeder Fan das für sich selbst entscheiden kann und bereit ist zu zahlen, auf jeden Fall eine kreative Idee. Zum Abschluss heute würde ich sagen, stelle ich dir nochmal die 3 Fragen, da könnt ihr euch schon mal dran gewöhnen. Am Ende werden wir immer 3 Fragen an Gerhard stellen und damit starten wir jetzt.
3 Fragen an Gerhard.
Bleiben wir erstmal beim Thema Prämien. Wir haben gerade lange darüber diskutiert. Was ist deine grundlegende Einschätzung? Sind Prämien vielleicht bis zu einem gewissen Ausmaß gerechtfertigt? Und wenn ja, ab wann wären sie das für dich?
Also wenn wir über den Berufssport und Spitzensport sprechen, ist das eine ganz klare Sache des Arbeitsrechts. Wenn in den Verträgen drinsteht, ich darf einen Anspruch auf Prämie bekommen, alles gut. Wenn es frei verhandelbar ist, auch alles gut. Ich meine aber, dass gerade wenn es über die nationalen Grenzen hinausgeht, internationale Wettbewerbe, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Olympische Spiele, dann haben die Sportler was davon, die sowieso schon die Millionäre sind. Da wäre ich gegen Prämien.
Du hast jetzt gerade von monetären Prämien gesprochen. Fallen dir vielleicht kreative Lösungen ein? Du hast gerade schon was erzählt von der DEL2. Fallen dir kreative Lösungen ein als Belohnungen, die vielleicht sinnvoller wären als monetäre Anreize?
Also mein Vorschlag wäre folgender. Jeder der 26 Kadermitglieder soll sich ein soziales Projekt ausdenken oder ist schon Pate oder hat eine eigene Stiftung. Und 50% des Geldes oder ein anderer Anteil des Geldes, was er an Prämie bekommt, soll diese Organisation bekommen.
Kann man sowas vertraglich festlegen?
Nein, hier geht es ja eben um die Frage eben der Ehre, also des Anspruchs und der
also
Moral.
Beispiel Kylian Mbappé, der es freudig gemacht hat, ja. Gut, okay, dann sind wir mit dem Thema Prämien schon durch. Aber weil wir ja von 3 Fragen gesprochen haben, Gerhard, jetzt eine ganz wichtige Frage, weil es gerade einfach aktuell ist. Was ist deine Prognose? Wie weit kommt das DFB-Team bei dieser EM in diesem Jahr?
Wissenschaftler halten sich gerne an Quellen. Und jetzt will ich insofern den schwarzen Peter ein bisschen weiterschieben an unseren Dozenten Dr. Peter Rohlmann. Der hat nämlich einen Logarithmus ausgerechnet und hat gesagt, Deutschland bekommt den 6. Platz. Das würde bedeuten, wir wären dann im Viertelfinale raus. Eine bessere Prognose würde ich selber nicht stellen.
Okay, dann hoffe ich mal, dass du nicht richtig liegst, weil, keine Ahnung, ich hoffe irgendwie, dass wir ins Halbfinale kommen und dann ist alles möglich. Ich finde, wir haben eine gute Truppe. Schauen wir mal, was möglich ist. Gut, mir hat es Spaß gemacht. Heute erste Folge.
Danke, Lennart.
Ich hoffe, ihr habt euch auch gut unterhalten gefühlt. Dann verabschieden wir uns für heute. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und denkt dran, ihr könnt euch jederzeit bei uns über die Social-Media-Kanäle melden, wenn euch irgendwas aufgefallen ist. Also, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart.
Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.